Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich an meiner Seite den Kollegen Alex Trüker.
Servus, grüß dich Julius.
Ja, grüß dich Alex. Wir sind zusammengekommen, um über die Rückspiele im Viertelfinale der europäischen Wettbewerbe zu sprechen. Ganz konkret geht es um die Champions League, da haben wir 4 Viertelfinalspiele logischerweise. Und dasselbe dann am Donnerstagabend auch in der Euroleague. Wir gehen über alle diese 8 Ausscheidungsspiele drüber hier in dieser Folge, wollen das auch direkt machen, aber natürlich trotzdem vorher nochmal ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 und nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach dem Aufnahmezeitpunkt jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal bei spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das wie immer unser Vorwort. Und wie immer wollen wir danach nicht so viel Zeit verlieren, sondern direkt in medias res gehen, wie man so schön sagt, ins Thema rein. Und das ist heute zuallererst natürlich die Champions League, die Viertelfinalspiele am Dienstag und Mittwoch. Natürlich starten wir da auch am Dienstag rein. Und da erwartet uns als erstes auf unserer Agenda das Duell zwischen Chelsea und Real Madrid. Und es ist eine der beiden Partien in diesem Champions League Viertelfinale, wo ich überhaupt keine Überraschung mehr erwarte. Real hat das Hinspiel gewonnen, wie wir es prognostiziert haben, und Real wird hier weiterkommen.
Und Real Madrid sollte weiterkommen, Beruhigendes 2-0 im Rücken, bei dem Real Madrid eigentlich mit Blick auf die zweite Hälfte vor allem ein höheres Ergebnis hätte erzielen dürfen, müssen, können. Chelsea war ja dann in Unterzahl und arg zahnlos. Ich fand Chelsea noch in der ersten Halbzeit noch völlig okay. Hatten ja die erste sehr, sehr gute Chance, falls du dich erinnerst. Aber dann wurde es immer weniger und nach der roten Karte ging gar nichts mehr. Und aus Real Madrid Sicht, glaube ich, bereut man vielleicht so ein bisschen, dass das Hinspielergebnis nicht noch komfortabler und höher ausfiel. Also so ein 3-0 wäre da das Mindeste gewesen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch das 2-0 reichen wird. Denn, und das ist der Hauptgrund dafür, dass wir nicht mehr an einen Turnaround, an ein Comeback von Chelsea glauben. Chelsea ist einfach zu schwach, ne?
So ist es. Du hast es jetzt auch am Wochenende unterm 4. Trainer in dieser Saison, Frank Lampard, gesehen. Da warst du Brighton wirklich auch deutlich unterlegen. Muss man natürlich auch immer zu sagen, dass Brighton wirklich eine tolle Saison spielt. Trotzdem bei den Investitionen, die Chelsea getätigt hat, ist das natürlich immer ein bisschen deprimierend, ein solches Spiel dann zu sehen in dieser Form. Und ich glaube, man kann zumindest ausschließen, dass es einen krassen Lampard-Effekt gibt, sondern dass dieses Team eben einfach nicht wirklich homogen zusammengestellt ist.
Einspruch, den Lampard-Effekt gab es doch schon, aber halt den negativen.
Ja, kann man so sehen, wenn man möchte, auf jeden Fall. Ja, vorher war es halt aber auch nicht so positiv, ne? Deswegen, auf jeden Fall, Chelsea schwächelt weiter und hat vor allen Dingen auch ganz, ganz große Probleme, Tore zu erzielen, ne? Und derer brauchen sie, um in 90 Minuten weiterzukommen, bräuchten sie davon 3. Das sehe ich überhaupt nicht. Und ich weiß auch nicht, wann Chelsea das letzte Mal 3 Tore erzielt hat in dieser Saison. Dann kommt dazu eben aber auch noch, dass Real Madrid natürlich clever genug ist und auch das Selbstbewusstsein hat, sich in diesem Wettbewerb nicht einen solchen Vorsprung aus der Hand zu nehmen. Also Real ist einfach einer der Vereine, die kommen sogar weiter, wenn sie in einer schlechten Ausgangssituation sind eigentlich jedes Jahr. In einer guten Ausgangssituation sehe ich da wenig anbrennen. Es ist einfach auch keine Mannschaft, die im Moment richtig gut performt, die da alles raushauen wird. Das ist schwer vorstellbar. Frage ist natürlich trotzdem, was das fürs Dreiweg bedeutet, denn zum Beispiel ein Unentschieden würde ich überhaupt nicht ausschließen, denn das Real gerne auch mal nicht höher springt, als es muss. Und ein Unentschieden wäre hier ja völlig in Ordnung. Sogar mit einem Tor Rückstand rausgehen aus dem Spiel wäre auch noch völlig in Ordnung. Niemand bei Real Madrid wird unglücklich sein, wenn du weiter bist, egal wie, ne? Das gehört schon auch zur DNA da.
Ja, nicht höher springen, als man muss. Tatsächlich gilt das sehr häufig für Real Madrid. In der Regel aber eher für die Liga. In der Champions League haben sie dann doch immer noch mehr Bock. Das ist ihr Wettbewerb einfach. Da sind sie noch mal motivierter. Ich habe gerade nachgeguckt, weil ich selber neugierig war. Das letzte Mal hat Chelsea 3 Tore am 11. März geschossen bei Leicester City. Also ist ein bisschen was her, 5 Wochen, um genau zu sein. Seitdem gab es aber in 6 Spielen keinen Sieg mehr und auch nur in 2 dieser 6 Spiele haben sie ein Tor geschossen. Also die Misere, die hält natürlich jetzt auch unter Lampard an und zuletzt tut man sich da einfach sehr, sehr schwer, nicht nur mit dem Gewinn, sondern grundsätzlich mit dem Tore schießen. Das ist einfach sehr, sehr dünn. Du hast die Unentschiedenquoten angesprochen. Ich muss ehrlich zugeben, beim Blick auf diesem Spiel und auf die Quoten ist mir die 2,40er, 2,50er Quote auf den Real Madrid-Sieg sofort ins Auge gesprungen, weil ich die sehr, sehr lukrativ finde. Man sollte nicht vergessen, in England fühlt sich Real Madrid durchaus wohl. 5-2 hat man bei Liverpool gewonnen. War das vergangenes Jahr, dass es dieses Matchup auch gab, Chelsea, Real Madrid? Oder das Jahr davor? Auf jeden Fall im letzten Matchup hat ja Real Madrid auch bei Chelsea, ich meine, 3-1 gewonnen. Also sie wissen einfach, wie man da die Engländer auskontert, vor allem im Umschaltspiel. Ne? Wenn die Engländer da das Spiel machen und Chelsea muss ja einfach auf Tore gehen, wird dann hinten Lücken lassen und dann Vinicius, Benzema im Gegenstoß können das ausnutzen. Von daher finde ich tatsächlich hier erneut den Siegtipp auf Real Madrid sehr, sehr lukrativ, weil eben die Quoten so hoch sind. Also ich sage, Real Madrid gewinnt das erneut gegen ein enorm enttäuschendes Lampard-Chelsea zu 2,50er Quoten. Top Sache für mich.
Ja, kann ich nachvollziehen. Es ist auf jeden Fall, ja, einfach auch, weil Chelsea diese Saison so schwach ist, da völlig legitim, diesen Real Madrid-Tipp zu nehmen. Und das werde ich dann tatsächlich auch am Ende tun. Und würde sagen, lass uns direkt zum nächsten Spiel kommen. Da reden wir über das italienische Duell Neapel gegen AC Milan. Und zu meiner Überraschung dann doch so ein bisschen hat Milan es auch nach dem Ligasieg, der ja noch ein bisschen deutlicher war, auch in der Champions League geschafft, Neapel zu bezwingen. 1-0. Jetzt aber Heimspiel Neapel und meiner Meinung nach ist da wirklich alles offen. Also das finde ich super spannend. Dieses eine Tor, das sollte die Napoli auf jeden Fall noch nicht irgendwie jegliche Hoffnung geraubt haben. Und sie haben die Klasse, auch mehrere Tore zu schießen, sind ja auch sehr offensiv stark. Auf der anderen Seite Milan jetzt zweimal auswärts und heim, Liga und Champions League schon gezeigt, dass sie Neapel können und auch in einer sehr guten Verfassung. Zwei sehr traditionsreiche Vereine. Habe ich tatsächlich Bock drauf.
Habe ich auch Bock drauf. Ich glaube, das wird richtig kribbelig. Sicherlich kribbeliger, als man es bei der Auslosung erwarten konnte. Denn zum Zeitpunkt der Auslosung war ja Napoli das Überfliegerteam schlechthin. Nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa sind sie natürlich mit Blick auf die Tabelle weiterhin. Aber eben nicht mehr mit Blick auf die Form. Denn diese ist zuletzt eingebrochen. Das 0-4 in der Liga gegen Milan hatten wir ja schon in der letzten Podcast-Folge besprochen. Dann gab es eben jetzt das 0-1 in der Champions League. Und auch am Wochenende konnte Napoli kein Selbstvertrauen tanken. Zu Hause ein schmuckloses, langweiliges, enttäuschendes 0-0 gegen Hellas Verona. Das ist der drittletzte und mögliche Absteiger in der Saison. Also keinerlei Selbstvertrauen, auch wieder nur 0-0. Ja, Form sehr, sehr schlecht. Generalprobe missglückt. Interessanterweise hat aber auch Milan den Schwung aus dem 1-0 Champions League-Sieg gegen Napoli nicht mit in die Liga retten können. Da in Bologna gibt es auch nur ein 1-1. Also, ja, in bester Form sind beide Mannschaften nicht grundsätzlich, aber so ein Heimsieg Neapel, so ein knapper und dann dauert es ein bisschen länger, das kann man sich natürlich sehr, sehr gut vorstellen. Also, ich erwarte auch wie du ein sehr, sehr kribbeliges, sehr, sehr umkämpftes Spiel mit ungewissem Ausgang, ehrlich gesagt.
Ja, also Verlängerung ist tatsächlich auch so ein Gefühl, was ich auf den ersten Blick so drin habe. Das würde bedeuten, dass Neapel zu Hause mit einem Torunterschied gewinnt. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich mir gut vorstellen kann. Also ich sehe beide Mannschaften gerade, wie gesagt, auch Neapel hat so ein bisschen diesen Rausch verloren, jetzt auch zweimal gegen Milan gezeigt, dass sie sich da schwer tun. Also da jetzt davon auszugehen, dass die hier auch mit mehreren Toren Unterschied sich direkt in 90 Minuten ins Halbfinale schießen, das wäre mir zu unsicher, dass aber Neapel die Verlängerung schafft und damit zumindest ja auch der Dreiweg-Tipp safe wäre, dass Neapel gewinnt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich würde es auch cool finden, wenn so ein emotional, wie gesagt, traditionsreiches Italien-Duell, wenn es dann wirklich auch on the edge geht, bis an den letzten Rand der möglichen Spielzeit oder vielleicht sogar darüber hinaus. Und das ist ein Gefühl, was ich wirklich auch bei diesem Spiel habe. Du wirst auch bei den Fans in Neapel natürlich eine unfassbare Atmosphäre haben. Ihr Team muss gewinnen, um es überhaupt in die Verlängerung zu schaffen. Es ist ein sagenumwobenes Stadion, ein sagenumwobener Verein. Auch Milan hat ja auch wahnsinnig vorgelegt, was Fan-Choreos angeht im Hinspiel. Auch das war schon beeindruckend und ich erwarte eine ähnliche Atmosphäre jetzt im Diego Maradona Stadion in Neapel. Also ich glaube tatsächlich, das kann auch nochmal einen kleinen Einfluss drauf haben. Und tatsächlich, wer ist mein Tipp, dass Neapel hier im Dreiweg gewinnt? und zwar ziemlich sicher mit einem Torunterschied dann eher. Also Handicap würde ich mich jetzt fernhalten, dass sie direkt weiterkommen würde, das ja bedeuten. Ich würde sagen, es geht in die Verlängerung und das bedeutet, Neapel gewinnt.
Ja, man kann ja auch wunderschön tippen, dass Napoli mit einem Torunterschied gewinnt. Ne? Dann gibt es interessantere Quoten, denn der Dreiweg-Tipp, der ist mir nicht so lukrativ. 1,75 ist da der Quotenschnitt. Da hätte ich zum Beispiel ein bisschen was Höheres erwartet, mit Blick eben auf das Hinspielergebnis, mit Blick auf die jüngste Form Neapels, die nicht mehr so gut ist, mit Blick auf die zwei Niederlagen gegen Milan. Also insgeheim hoffte ich da die zwei zu finden. Aber ja, logischerweise berechnen die Wettanbieter natürlich grundsätzlich die Saison von Neapel mit rein, wo sie zu Hause einfach sehr, sehr stark sind. Ne? Da ballern sie ja in der Regel alles weg, nur Champions League ist halt K.O. K.O. ist nicht Liga. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich wäre nicht überrascht, wenn es den K.O. für Neapel setzen sollte, der ja schon Standpunkt Auslosung eine Überraschung gewesen wäre. Aber wir steuern schon so ein bisschen auf ein Mailänder Derby im Halbfinale zu, glaube ich. Also mich würde es nicht überraschen, wenn es dieses Derby gibt.
Ich glaube immer noch, es kann das Jahr von Neapel werden. Deswegen bin ich da, sehe ich es eher anders. Aber
in Italien ja, in Europa nein.
Naja, immerhin, kann man ja auch sagen. Wir gehen mal weiter an den Mittwoch direkt, denn da erwartet uns ja auch der deutsche Vertreter. Bayern München empfängt Manchester City und hat eine ordentliche Hypothek dabei.
Das hättest du direkt mit Inter weitermachen können, ne?
Ja, ich perfekt möchte ich aber anknüpfen. Nicht.
Willst du nicht?
Nö, ich möchte jetzt endlich über Bayern sprechen, denn da gibt es eine ordentliche Hypothek aufzuarbeiten für die Münchner. 3:0 hat man am Ende im Etihad verloren. Das meiner Meinung nach im Kommentar ein wenig zu sehr als krasse Fanfestung herausgestellt wurde, aber das ist ja irrelevant. Auf jeden Fall hat er sich als Festung für den FC Bayern rausgestellt, die sie nicht bezwingen konnten. Jetzt hast du eine Riesenhypothek, du hast am Wochenende wieder enttäuscht gegen Hoffenheim, muss man auch sagen. Also die Mannschaft wirkt verunsichert. Wenn überhaupt, das finde ich, muss man schon sagen, sieht man auch eher eine Verschlechterung als Verbesserung nach dem Trainerwechsel, was die Leistung und Ergebnisse angeht. Das muss man sich ankreiden. Und jetzt kommt City, kann hier 2:0 verlieren, wird es aber nicht. Was ist dein Tipp?
Kann 2:0 verlieren, um weiterzukommen. Ne? Das war ja dein Gedankengang. Genau. Wird es aber nicht, ist auch mein Gedankengang. Ja, dass die Bayern brauchen ein mittleres Wunder. Jetzt zu Hause kannst du natürlich 3:0 gewinnen als FC Bayern München gegen jede Mannschaft der Welt, grundsätzlich gesprochen. Problem ist aber, die Mannschaft, auf die du triffst, ist ganz gut drauf, wie man ja nicht nur im Hinspiel gesehen hat, sondern auch in den letzten Wochen. Ich glaube, sie sind jetzt seit 10 Spielen ohne Niederlage, beziehungsweise haben 10 in Folge gewonnen, 9 oder 10 sind es, ich meine 10 mit dem Bayern-Spiel und dem Spiel am Wochenende. Also City einfach eine Dampfwalze in der aktuellen Form. Und Stichwort Form, weswegen ich nicht an ein mittleres Wunder glaube, naja, das ist die Bayern-Form. Gegen Hoffenheim konntest du nicht nur kein Selbstvertrauen tanken, sondern ich glaube, du schlitterst auch weiter in diese kleine Krise. Bei Bayern ist ja immer, wenn du 2, 3 Spiele nicht gewinnst, ist das ja immer schon eine Krise. Und ich glaube, die hat sich sehr, sehr verschärft. Ich hätte schon gedacht, dass sie gegen Hoffenheim Selbstvertrauen tanken, dass sie die TSG ja nicht nur bezwingen, sondern auch komfortabel schlagen, ne, mit 2, 3 Toren Unterschied, Selbstvertrauen tanken. Und dann reicht es aber gegen City trotzdem nicht, aber du zeigst immerhin, dass du alles rausgehauen hast und warst vielleicht zwischendurch dran und hast geführt, vielleicht auch mit 2 Toren, so in die Richtung. Aber jetzt nach diesem sehr, sehr ernüchternden 1:1 gegen Hoffenheim, das ja nicht nur das Resultat an sich war ernüchternd, aber auch der Auftritt, wie ich fand, und dadurch sehe ich es null gegeben, dass Bayern dieses City irgendwie kitzeln kann, irgendwie am Rande des Ausscheidens hat, weil einfach die Bayern selbst so enorme Probleme haben, keinerlei Selbstvertrauen und all das eben City hat, nämlich Selbstbewusstsein pur. Einen Mittelstürmer, den hat ja Bayern auch nicht, den hat City wie keine andere Mannschaft in Europa. Von daher, ich glaube nicht an den Turnaround der Bayern.
Ja, glaube ich tatsächlich auch nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich die Quoten auf City super interessant finde, weil es einfach Manchester City in der besten Verfassung dieser Saison ist. Also gewinnen Spiel auf Spiel, Haaland ist toll drauf. Also bei City passt gerade alles und 2,40er Quoten auf City könnte gut der Höchststand sein, den sie überhaupt hatten bis jetzt in diesem gesamten Jahr an Quoten. Bei allem Mythos, bei allem, was Bayern auch sicherlich in der Champions League immer ausmacht und ausgemacht hat, muss ich sagen, hast du natürlich auch das ganz große Problem, dass dir jegliche ja richtige Torgefahr weiter abgeht, ne? Gnabry als Ersatz super formschwach, Choupo-Moting die ganze Zeit angeschlagen, Mané super formschwach und jetzt auch noch mit dem Skandal. Das ist halt auch eine schlechte Ausgangslage, um davon auszugehen, dass Bayern jetzt 2-3 Tore überhaupt erzielen kann. Und ich glaube, die braucht's, um überhaupt einen Sieg zu haben. Denn City über 90 Minuten unter Kontrolle zu haben, das hast du auch im Hinspiel gesehen, das gelingt dann eben nicht. Das gelingt fast keiner Mannschaft. Und wenn City halbwegs effektiv ist, Haaland ist super effektiv, dann werden die hier Tore erzielen. Also, dass beide Mannschaften treffen, ist für mich eigentlich gesetzt. Und das ist für mich tatsächlich eine gute Nachricht auch für einen City-Sieg aus der Sicht. Denn wenn beide Mannschaften treffen, dann trifft City aus meiner Sicht öfter als Bayern ohne jegliche Sturmgefahr.
Ja, beide treffen ist auch, finde ich, auch eine ziemliche Safe-Bet. Ich glaube, dass die Bayern ja trotzdem da einiges an Offensivwucht entfachen werden, weil sie es einfach entfachen müssen und weil sie zu Hause spielen. Und das ist jetzt nicht Hoffenheim, also die Motivation ist ja trotzdem nochmal eine andere als an so einem grauen Samstagnachmittag. Und gleichzeitig, ja, wenn Bayern mehr riskieren muss, und sie müssen ja unglaublich viel riskieren, dann wird Haaland hinter die letzte Linie kommen, ne? Mit seiner Wucht, mit seinen tiefen Läufen. Und das ist ein gefundenes Fressen dann für City, wenn ihn da De Bruyne auf Haaland tiefen Pass. Mehr muss ich ja gar nicht sagen, Julius. Ja, das ist ja wie gemalt für die beiden, ne? Haaland kann in die Tiefe starten, De Bruyne kann, wie ich finde, kaum ein Spieler in Europa, vielleicht gar keiner, spielt bessere, perfekt getimtere Tiefenpässe, tödliche Pässe auf einen durchstartenden Stürmer zwischen die Schnittstellen. Von daher gefundenes Fressen für City. Die brauchen ja nicht mal ihre standardmäßigen 68% Ballbesitz. Die können auch, wie gesagt, in wenigen Sekunden mit wenigen Pässen Bayern da filettieren. Die Bayern sind aber trotzdem gut genug, dass sie da treffen. Also, dass beide treffen, finde ich einen guten Tipp. Die 2,40 auf Man City sind super interessant, weil, wie gesagt, je mehr Bayern riskieren muss, desto offener sind sie hinten, und dass Upamecano schon im Hinspiel ja seine Problemchen hatte, das war ja augenscheinlich. Also Abwehrprobleme wird Bayern bekommen. Sommer ist, finde ich, auch nicht in der allerbesten Form, auch wenn er im Hinspiel natürlich ein gutes Spiel machte, aber ja, ab und zu fehlt ihm dann doch ein bisschen was an Länge, um den einen aus dem Winkel zu kratzen, den dann De Bruyne vielleicht wieder abschießt. Also unterm Strich doppelte Chance City, Julius, was halten wir davon?
Ja, doppelte Chance City finde ich sehr, sehr guter Tipp auf jeden Fall, weil wir, also Manchester City verliert, ist eigentlich immer der riskantere Tipp als alles andere, was möglich ist, wenn Manchester City mitspielt. Ich tatsächlich glaube sogar in dieser Form, in der die Bayern gerade sind, in der Art und Weise, in der auch das Hinspiel lief und in der Form, in der City ist, ich nehme sogar den Tipp mit den 2,40er-Quoten im Dreiweg einfach. Ich glaube, Manchester City wird dieses Spiel in 90 Minuten erneut gewinnen.
Und wäre Bayern natürlich schon eine Schmach für Bayern, beide Spiele zu verlieren.
Ja, gut, aber wird trotzdem passieren. Lass uns weitermachen mit dem letzten Spiel, was du eben schon so dringend besprechen wolltest. Inter empfängt Benfica. Entgegen unserer Erwartungen hat Benfica sich das Leben da im Hinspiel schon deutlich schwerer gemacht für dieses Rückspiel, als wir erwartet haben. Wir haben ja beide gedacht, die können auf jeden Fall gut mitspielen. Haben sie eigentlich auch.
Aber haben sie eigentlich auch.
Trotzdem hat Inter 2-0 auswärts gewonnen. Und das ist für mich eine ähnlich schwere Hypothek aus Benfica-Sicht, als die die Bayern fast schon hat. Denn dass man jetzt Inter zu Hause mit mindestens 2 Toren besiegt, das ist für mich schwer vorstellbar. Also Inter hatte einfach einen riesigen Schritt Richtung Halbfinale gemacht.
Ja, absolut. Und deswegen sage ich ja, ich habe im Gefühl, wir können dieses Mile in der Derby bekommen, weil Inter einfach dieses grandiose Hinspielergebnis eingefahren hat. Es war ein Duell auf Augenhöhe, wie ich fand. Ich habe das Spiel nebenbei laufen lassen, in voller Länge. Inter war halt zweimal abgezockter mit Halbfeldflanken, und Benfica hat sich vor allem vorne das Leben schwer gemacht, nämlich sie haben zwei, drei Riesenchancen verballert, hatten da auch ein bisschen Pech. Also da wäre ein ganz anderes Resultat möglich gewesen aus Benfica-Sicht. Mindestens das Unentschieden. Leistungstechnisch fand ich so ein 1-1 wäre das fairere Resultat gewesen. Und dann hätten wir das komplett offene Rückspiel. Und so ist es halt nicht ganz so offen. Weil Inter, glaube ich, mit diesem sich dieses 2-0 nicht mehr nehmen lassen wird, vor allem weil sie ja zu Hause spielen. Also Benfica wird viel riskieren. Wir werden wieder ein Spiel auf Augenhöhe haben, glaube ich. Benfica wird wieder zu Chancen kommen. Inter wird sicherlich ein bisschen defensiver agieren, weil logisch, ne, sie verteidigen das 2-0, aber eben dieses 2-0 ist, glaube ich, am Ende eine zu große Hypothek für Benfica. Mich würde es nicht mehr überraschen, wenn Benfica das Rückspiel gewinnt und dann gewinnen sie 2-1 oder so, aber es reicht halt nicht, weil du einfach 0-2 im Hinspiel verloren hast. Also am Ende, ich sehe Inter hier ganz klar das Halbfinale erreichen und ich habe es ja schon gesagt, ich kann mir das auch bei Milan vorstellen. Wäre auf jeden Fall eine knackige Sache. Milan gegen Inter im Halbfinale.
Ja, also spannend wäre es auf jeden Fall. Kann man sich auch, ja, auf jeden Fall darauf freuen, wenn es so kommt. Wie gesagt, für mich ist die AC da noch ein bisschen mehr am Wackeln. Für dieses Spiel jetzt, wenn wir hier über Inter Benfica reden, da tendiere ich auch stark in die Mailänder Richtung, dass das Weiterkommen angeht. Was den Ausgang dieses Spiels angeht, habe ich ein echt relativ starkes Gefühl auf einen Tipp, den ich eigentlich ungern spiele und wo ich selten starke Gefühle zu habe. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir hier einen Unentschieden sehen. Das reicht Inter auf jeden Fall zum Weiterkommen, das wissen sie auch. Und Inter, ja, ist auch eine Mannschaft, die jetzt nicht immer offensiv überzeugt. Also ich glaube schon, dass sie hier auch ganz bewusst reingehen werden mit, ja, vielleicht kriegen wir einen Konter, vielleicht kriegen wir dadurch noch einen kleinen, oder können wir unseren Vorsprung noch ausbauen, aber es reicht eigentlich, wenn wir hier 90 Minuten gut verteidigen. Das wird deren Herangehensweise sein. Benfica wird das bespielen, wird das meiner Meinung nach auch ordentlich bespielen können. Nur ist natürlich trotzdem die Frage, ob da die Qualität in der Spitze da ist, um eine Mannschaft wie Inter dann wirklich, die sich auch aufs Verteidigen verlässt, wirklich mehrmals irgendwie, ja, zu besiegen und da zum Tor zu kommen. Das glaube ich nicht. Für mich ist hier ein Spiel mit wenigen Toren am Ende drin. Also wir haben im Hinspiel unter 2,5 gehabt. Das kann ich mir auch hier vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass wir ein Unentschieden sehen. Vielleicht sogar 0-0 am Ende. Und das ist eben, ja, das wäre der Sieg für Inter.
Das wäre der Sieg. Ich kann mir den Benfica-Sieg, wie gesagt, gut vorstellen. Denn Augenhöhenduell, die einen gewinnen das eine Spiel, die anderen das andere. Am Ende reicht es nicht, weil das Ergebnis so schlecht war. Aber die 3,40er, die es da auf Benfica gibt, die finde ich schon interessant. Ist natürlich ein riskanter Tipp, aber nochmal, Benfica hat sich sehr, sehr stark bisher präsentiert in dieser Champions League. Die gehen, wenn sie untergehen, mit fliegenden Fahnen unter und sie hätten es zumindest verdient, dieses Spiel zu gewinnen, denn nochmal so wach, wie das Hinspielergebnis war, so wahnsinnig Roger Schmidt macht eine tolle, tolle Arbeit. Also ich glaube dran, dass Benfica auf jeden Fall an sich glaubt, dass da noch was drin ist. Und ich glaube, das wird für ihn dann nochmal kitzlig. Und am Ende kommen sie vielleicht wieder, ähnlich wie gegen Porto, mit Ach und Krach weiter und retten irgendwie so eine 1-2 Niederlage über die Zeit. Ne? Und dann sind sie halt aufgrund des eingeschossenen Tores mehr dann weiter. Also ich habe hier den Benfica-Sieg im Auge, trotz allem aber eben das Inter weiterkommen auf dem Zettel.
Ja, wie gesagt, ich glaube, sie können es mit einem Unentschieden. Du glaubst, sie tun es mit einer Niederlage. Wenn man da nochmal auf die doppelte Chance für Benfica gucken will, da wären unsere beiden Tipps quasi drin und trotzdem das Weiterkommen von Inter auch noch. Ja, also da sind wir dann sogar auf dem Laufenden und ich würde sagen, damit beschließen wir die Champions League, haben alle vier Spiele schon besprochen und gehen direkt mal weiter zum kleinen Bruder. Am Donnerstag wird die Euroleague ausgespielt. Hier aber auch noch die Erwähnung, dass natürlich auch die Conference League noch stattfindet und natürlich auch noch ganz andere Sportarten, ganz andere Fußballspiele, die wir hier gar nicht erwähnen in diesem Podcast, einfach auch aufgrund des Formats. Und deswegen sei euch nochmal ans Herz gelegt. Schaut gerne auch auf wettbasis.com vorbei. Da findet ihr einen rundum Überblick über alles, was im Sport geht. Und deswegen würde ich sagen, guckt da auf jeden Fall immer vorm Wochenende oder in der Woche rein. Da gibt's immer was zu sehen. Wettbasis.com, unsere kleine Empfehlung. Und Alex, wir machen weiter mit der Euroleague. Hab's ja schon angekündigt. Und da mit der Roma, die mit einem Rückstand ins Heimspiel geht. 1-0 gegen Feyenoord verloren. Jetzt aber das Heimspiel. Ich würde sagen, das Ding ist noch recht offen.
Ja, ich würde sagen, unsere beiden Finalfavoriten wackeln. Denn du hattest so die Roma auf dem Zettel mit Mourinho, also ist ja weiterhin möglich, aber wackeln tun sie. Und ich hatte Man United auf dem Zettel als für mich ganz klarer Favorit, dieses Ding zu gewinnen. Die einen haben jetzt das Hinspiel verloren, die anderen haben eine 2-0-Führung aus der Hand gegeben, haben nur 2-2 gespielt, spielen jetzt auswärts. Also unsere beiden Finalfavoriten oder Titelfavoriten in dem Wettbewerb, die könnten sogar jetzt schon im Viertelfinale scheitern, Julius, und dann stehen wir blöd da.
Dann stehen wir blöd da, deswegen müssen die sich auch so ein bisschen anstrengen. Ich glaube aber, das werden sie tun. Also ich sehe da wirklich ganz gute Karten, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass wir es sehen werden, dass es da am Ende ja, einen guten Ausgang auch für mich und dich gibt. Ich fang mal an bei diesem Roma-Spiel dann auch. Das ist für mich tatsächlich ein Spiel, wo ich mir echt gut vorstellen kann, dass die Roma da das Heimspiel gewinnen kann. Die Frage ist natürlich, wie hoch können sie es gewinnen und wird es reichen? Und da wäre ich dann tatsächlich vorsichtig. Es ist jetzt keine Mannschaft und Mourinho kein Trainer, wo wir jetzt wirklich Woche für Woche mit dem berauschendsten Fußball rechnen müssen und können. Wenn überhaupt, wird das ein 2-0 werden. Ansonsten ja, vielleicht 2-1, 1-0. Das sind so Ergebnisse, die ich im Kopf habe. Ich glaube aber schon, dass es in die Verlängerung geht. Das bedeutet erstmal, dass Roma gewinnen muss. Also der 1-9er-Tipp auf die Heimmannschaft, die vermeintlich zumindest von der Kaderqualität die größeren Namen mit hat und die einen sehr abrupten Trainer hat. 1-9er-Tipp auf die Heimmannschaft, den würde ich schon mitgehen. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir jetzt hier kein Torfestival sehen müssen. Also zumindest unter 3,5 wird es nach der regulären Spielzeit auf jeden Fall liegen. Gibt auch keine riesigen Quoten mehr darauf, aber die Kombi natürlich, also unter 3,5 und die Roma gewinnt, die bringt einen knapp über die Zweierquote, die wir ja alle hier so gerne mögen und ist dann, glaube ich, auch das, was ich hier sehe.
Ich bin sogar bei unter 2,5 und am Ende dann auch beim knappen Roma-Sieg, also 2-0 oder 1-0, aber der muss ja nicht mal sein bei unter 2,5, reicht ja auch das 1-1, das 0-1, das 0-0, das 0-2, also da deckt man schön viel ab. Ja, warum grundsätzlich wenig Tore jetzt? Nicht nur, weil das Hinspiel 0-1 noch ausgegangen ist und nicht nur, weil es eine Mourinho-Mannschaft ist. Die Roma hat in der Liga, in der Serie A, nur 9 Gegentore zu Hause kassiert in 15 Spielen. Also da ist Mourinho-mäßig die Defensive einfach sehr, sehr stark. Das ist die beste Heimdefensive der kompletten Serie A zusammen mit Inter. Die haben auch nur 9 Gegentore. Und selbst haben sie aber auch nur 23 Tore geschossen zu Hause. Das ist von den Top 6, Top 7 Teams die niedrigste Ausbeute an Heimtoren. Also wirklich ein bisschen Mourinho-mäßig, ne? Du merkst schon, wir steuern hier meiner Meinung nach wahrscheinlich auf ein 1-0 der Roma zu und dann auf Verlängerung. Das habe ich so im Gefühl, um ehrlich zu sein.
Ja, Verlängerung ist für mich auch auf jeden Fall drin bei diesem Spiel. Würde, wie gesagt, wenn die Roma da nur einen unentschieden Feyenoord mitgenommen hätte, dann glaube ich, wäre es ein gutes Spiel gewesen, um einfach in 90 Minuten weiterzukommen. Aber so müssen wir ein bisschen zittern und natürlich wir auch ein bisschen dann, dass einer unserer Favoriten quasi weiterkommt, vor allen Dingen ich. Und ich würde sagen, weiterkommen ist jetzt das Stichwort. Lass uns direkt mal über die Leverkusener sprechen. Da geht's gegen Royal Union Saint-Gilloise und die haben erneut nach dem Weiterkommen gegen Union Berlin bewiesen, dass man sie doch mehr auf dem Zettel haben sollte, als ich es auch vorm Hinspiel getan habe. Ich habe gedacht, Leverkusen wird das zu Hause auf jeden Fall gewinnen, gute Ausgangslage haben für das Rückspiel. Jetzt ist es ein Unentschieden und natürlich das Auswärtsspiel und ein Leverkusen, ja, das jetzt in der eigenen Vereinsgeschichte nicht immer damit auffiel, nur positive Erlebnisse in K.O.-Spielen mitzunehmen.
Aber in Monaco haben sie uns Lügen gestraft. Denn da haben wir gesagt, ja, wenn du das Heimspiel gegen Monaco verlierst, was willst denn du dann gegen in Monaco reißen? Und da haben sie Nervenstärke bewiesen und da haben sie Moral bewiesen und da haben sie bewiesen, dass sie uns nicht nur Lügen strafen, sondern auch im Elfmeterschießen weiterkommen können, was jetzt auch nicht unbedingt historisch gesehen Leverkusener Stärke ist. Also ein bisschen Moral brauchst du jetzt auch. Du hast natürlich jetzt das Hinspiel nicht verloren, aber auch das 1-1 war sehr, sehr enttäuschend. Auch ich hatte da klar Leverkusen auf dem Zettel. Auch in der Liga in Wolfsburg, ich habe das Spiel gestern gesehen, das war wirklich ein enorm fades 0-0. Also da war gar nichts los. Also irgendwie so ein bisschen, ja, diese Offensivwucht der letzten Wochen haben sie da ein bisschen verloren. Zweimal in Folge jetzt enttäuscht. Ich weiß nicht, ob es so weitergeht. Ich würde jetzt sagen, es wird mal wieder Zeit, dass Xabi Alonso da die richtigen Worte findet an Diaby, Frimpong, Asmoun und Co., denn es benötigt einen Sieg in Belgien.
Ja, also das Ding bei Leverkusen ist natürlich, dass man, du sagst, es wird mal wieder Zeit, die richtigen Worte zu finden. Ich finde, man hat eigentlich eine herausragende Rückrunde gespielt. Also es wird vielleicht sogar ein bisschen Zeit, weil wir kennen das im Fußball, eine herausragende Form hält nicht ewig an. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt gerade sehen. Leverkusen hat ja unfassbar Boden gut gemacht. Ne? Wir reden über eine Mannschaft, die teils auf den Abstiegsrängen stand in der Hinrunde noch unter Seoane und die jetzt einen sehr, sehr guten Stand hat, auf jeden Fall Euroleague noch zu spielen. Also da hat man wirklich richtig Boden gut gemacht, gerade in dieser Rückrunde, hat eine lange Siegesserie gehabt in der Bundesliga. Jetzt bricht man wieder so ein bisschen ein Richtung Saisonende. Es gibt immer diese Phasen im Fußball, kaum eine Mannschaft, die in derselben Verfassung über eine Saison spielt, in der Historie dieses Spiels. So, das gilt sicherlich vielleicht sogar noch mehr als für alle anderen Vereine für Leverkusen. Ist natürlich nicht so cool, dass du in deinem Europa League Run jetzt immer noch oder mitten in diesen K.O.-Spielen diese Form verlierst, denn da ist sie wichtiger noch als in der Liga von Wochenende zu Wochenende gesehen. Es ist ein wenig despektierlich, so zu tun, als wäre Royal Union nach allem, was wir jetzt gesehen haben, allein in den 3 Spielen gegen deutsche Vertreter keine Herausforderung. Trotzdem, ja, fällt es mir schwer, nicht auf die Mannschaft mit dem 20-fachen Marktwert zu tippen in solchen Duellen am Ende. Und das ist nun mal Leverkusen und das sind immer noch 2 Zehner, 2 Elferquoten, die wir im Schnitt auf die Leverkusener kriegen. Und dann vielleicht einfach ja doch ein bisschen die Hoffnung, Mensch, es muss sich nicht alles immer und immer wieder wiederholen. Vielleicht hat Leverkusen tatsächlich auch mal in einem Pokalwettbewerb am Ende ein gutes Ende für sich parat.
Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich wünsche mir natürlich aus deutscher Sicht das gute Ende und blicke dann auch auf die Zweierquoten und habe natürlich auch Lust, das zu tippen, aber auch aus Wunschgründen, also aus ja, Befangenheit ein bisschen, weil ich sage, ja, die deutsche Mannschaft, die eigentlich der klare Favorit ist, die muss sich doch jetzt durchsetzen. Auf der anderen Seite ziehe ich wirklich jeden Hut davor, was Royal Union bisher in der Europa League geschafft hat, wie sie auch Union Berlin rausgeworfen haben, dass sie so weit gekommen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses kleine belgische Märchen wirklich noch weitergeht. Und sollte es weitergehen, gäbe es beim Heimsieg 3,50er Quoten. Und die finde ich dann auch so dermaßen spannend. Und ich habe sie ja auch gegen Union Berlin zu Hause gesehen. Das war wirklich eine Angriffswucht, die sie da entfacht haben. Und sie haben mit Ultra Selbstvertrauen gespielt und haben sich was zugetraut und haben den deutschen Vertreter, der in der Bundesliga noch mal besser in der Tabelle dasteht als Leverkusen, da wirklich überrumpelt. Und mit diesem mit Blick auf dieses Spiel im Hinterkopf kann ich mir vorstellen, dass hier Royal Union auch Leverkusen überrumpelt, die, wie gesagt, jetzt zuletzt ja die Form ein bisschen verloren haben. Also in Wolfsburg war das sehr, sehr dünn. Ich bin also, wie du merkst, hin und her gerissen zwischen die Belgier gewinnen das zu 3,50er-Quoten oder die Werkself gewinnt das zu 2,10er-Quoten.
Gut, das steht sich jetzt gegenüber, da musst du dich entscheiden. Ich habe ja meine Entscheidung schon gesagt, ich glaube tatsächlich Leverkusen schafft 2 Zehnerquoten auf die Mannschaft mit dem qualitativ hochwertigeren Kader, mit einem Trainer, der gut angekommen ist, mit einer insgesamt immer noch guten Form und vor allen Dingen guten Siegesserie, damit auch Selbstbewusstsein. Ich glaube, Bayer kann das machen.
Bayer kann das machen, sagst du, sehr gut. Ich guck mal auf die, weil das waren jetzt die 3W-Quoten, auf das Wer kommt weiter, auf den Wer kommt weiter-Tipp, den finde ich dahingehend spannend, dass hier die Belgier eine 2,40 haben und dafür müssen sie ja nicht mal gewinnen. Ne? Du kannst ja sagen, ja, mit dem Unentschieden, dann geht es in Verlängerung, dann mit dem Elfmeterschießen.
Ja, also wenn es in die Verlängerung geht, tippe ich auch nicht auf Leverkusen.
Warum? Warum?
Ja, weil das da Leverkusen Elfmeterschießen und so, das sind so Geschichten da.
In Monaco.
Ja, ich weiß, sie haben den Geist so ein bisschen besiegt, aber es schwebt noch zu sehr darüber. Also,
wenn zweimal gewinnt Leverkusen nicht im Elfmeterschießen hintereinander in einem Wettbewerb in einer Saison da wäre ich bei dir. Wenn sie ausscheiden, das ist ein guter Tipp, wie ich finde, dass man sagt hier, man nimmt den Tipp, dass Saint-Gillois weiterkommt, egal wie, weil wenn es in die Verlängerung geht, dann kommen die Belgier weiter, weil nochmal macht Leverkusen nicht so einen nervenstarken Eindruck.
Ja.
Dann wird es wieder Zeit für das typische Leverkusen, das knapp dran ist, das als Favorit dann irgendwie ausscheidet gegen eine kleinere Mannschaft, weil sie einfach ja die Nervenstärke dann nicht haben und vielleicht der eine Elfmeter dann doch am Pfosten landet, ne, oder übers Tor geht. Das kann ich mir auch, jetzt wo du es sagst, ja, why not?
Dann habe ich ja dir hoffentlich doch noch geholfen, einen Tipp zu finden. Das freut
mich. Ja, aber
nicht
den ich mir wünsche. Ne?
Nervenstärke ist natürlich auch eine gute Überleitung, denn wir sprechen über Sevilla, die Mannschaft, die diesen Wettbewerb beherrscht wie keine andere. Und über Manchester United, die wir und vor allen Dingen du als Titelfavoriten in diesem Jahr gesehen hast, haben eigentlich im Hinspiel auch größtenteils so gespielt und dann in einem, ja, Fußball fördert wirklich die abstrusesten Geschichten voran, haben sie einfach nochmal schnell 2 Eigentore geschossen, damit das Ganze doch noch mit einem 2-2 und super spannend ins Rückspiel geht, ne?
Ja, das war schon sehr, sehr interessant. Da siehst du mal, was passieren kann, wenn eine Mannschaft an sich glaubt. Also mit Blick auf Sevilla jetzt, da gab es ja den Trainerwechsel. Mendilibar ist neuer Coach geworden vor, wann war es jetzt, ungefähr 4-5 Spielen. Und plötzlich glaubt die Mannschaft wieder und hat sehr, sehr wichtige Resultate eingefahren. Hat bei Cádiz, man steckte ja mitten im Abstiegskampf, haben ein Duell auf Augenhöhe bei Cádiz, bei einem anderen Abstiegskandidaten gewonnen, haben dann Das 2:2 bei Man United nach Rückstand erzielt, sind da zurückgekommen, haben jetzt am Wochenende beim FC Valencia gewonnen, ein weiteres Abstiegs-Mini-Endspiel. Also da ist die Mentalität, die Moral zurück bei der Mannschaft. Fußballerisch ist das nicht immer so prickelnd. Also sie sind weiterhin stark limitiert, aber die Moral und die Mentalität sind zurück und man glaubt wieder an sich und dann kannst du auch, wenn du an dich glaubst, 2 Eigentore auswärts nach 0:2 im Old Trafford erzwingen, die natürlich, so ehrlich muss man sein, natürlich Dusel waren, hoch 10, vor allem dieses Maguire-Eigentor, ne, wo ihm der Ball ins Gesicht geköpft wird. Der Ball wäre einfach 4 Meter neben das Tor gegangen und dann plätschert er da links rein. Also natürlich war da unfassbar Dusel dabei, aber eben, du kannst das Glück halt auch erzwingen, wenn du an dich glaubst. Und aktuell glaubt Sevilla an sich. Und deswegen muss ich hier ein bisschen meinen Tipp natürlich revidieren. Ja, United ist weiterhin der Favorit, aber wenn Sevilla an sich glaubt und jetzt ein Heimspiel hat und hier ja vor ausverkauftem Haus spielt im Sanchez-Pizjuan und die so richtig Rabatz machen, die Andalusier auf den Rängen, dann kann es sehr unbequem werden für United beim Team der Europa League schlechthin.
Ja, es ist wirklich, es ist irgendwie ein, finde ich, fast schon Saison defining Spiel für United, weil du hattest super lange sogar auch im Hinspiel alles im Griff und der Anspruch dieses Vereins muss es schon sein, hier um den Titel mitzuspielen und ihn eigentlich zu holen in dieser Konstellation der Mannschaften, die noch drin sind. Sie haben Barca rausgeschmissen und Ten Hags erste Saison kannst du halt damit echt krönen und ihm auch so ein bisschen Credit mehr geben, weil United war ja immer eine unstete Stelle für einen Trainer zuletzt, ne? Und er kann sich da eine Menge Credit erarbeiten, wenn du in der ersten Saison diesen Titel holst oder eben hinten raus doch wieder an Luft verlieren und für Frustration sorgen, gerade die Art des Ausscheidens, und dann gehst du auch schon wieder mit einem mulmigen Gefühl in die nächste Saison. Also es könnte, ist für mich echt ein Spiel, was viel auch für Manchester United bedeuten kann, bedeutet aber natürlich auch, dass da unfassbar viel Druck drauf ist und dass United jetzt in den letzten Jahren auch nicht immer wahnsinnig gut mit Druck umgegangen ist. Deswegen bin ich bei dir. Jetzt hast du diese Spanier, die, wenn sie eins irgendwie in sich tragen mit Sevilla, natürlich die Überzeugung, dass man in der Euroleague immer gewinnen kann. Also das sollte mittlerweile wirklich zur Vereins-DNA gehören. Du hast das Stadion und die Fans, die das sicherlich auch ausstrahlen werden. Und du hast eine Menge Druck auf United-Seite und vor allen Dingen auch diese, ja, dazu ja auch immer noch die Gewissheit, dass du das Ganze ja vorher hättest entscheiden können eigentlich schon im Hinspiel, ne? Also dass du wirklich dummerweise nur in dieser Situation bist. Trotzdem sehe ich hier nicht, dass wir irgendwie jetzt eine klare Niederlage oder eine Demütigung für United sehen und sowas. Das würde ich auf jeden Fall ausschließen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es eng wird. Also für mich ist wirklich vorstellbar, dass wir hier bei diesem Spiel erneut einen Unentschieden sehen und dass wir dann in die Verlängerung gehen. Und dann hast du natürlich auch recht, das in dem Stadion, das mit Sevilla in der Verlängerung im Elfmeterschießen, vielleicht zittern da die Knie sogar bei United ein bisschen mehr. Also ja. Für mich alles möglich in diesem Spiel und vor allen Dingen super gut möglich, dass es länger als 90 Minuten geht. Unentschieden-Tipps bringen 3,60er-Quoten, das ist so der normale Unentschieden-Quotenschnitt auch, ne? Und da bin ich tatsächlich bei diesem Spiel sehr interessiert an diesem Tipp auch.
Ja, kann ich verstehen. Also wie gesagt, wenn das Stadion hier gut gefüllt ist, davon gehe ich auf jeden Fall aus, und wenn die da richtig Rabatz machen, und aktuell ist ja, wie gesagt, die Stimmung rund um den Verein, im Verein und dann logischerweise in der Fanbase, wie es wesentlich besser, weil sie jetzt wichtige Punkte in La Liga gesammelt haben, wichtige Siege, die Mannschaft zeigt wieder eine ganz andere, ja, Körperhaltung und ganz andere Stimmungslage, und dann geht da, glaube ich, auch gegen den Favoriten, was der natürlich ganz klar trotzdem die bessere Fußballmannschaft ist hinten und vorne, so ehrlich muss man sein. Und ich habe Sevilla jetzt auch gegen Valencia gesehen, das war unfassbar biederer Fußball von beiden Mannschaften. Und dann gab es ein Duseltor nach einer Ecke, so ein Ping-Pong-Ding. Und das hat dann Sevilla erneut auf die Siegerstraße gebracht. Also sie haben wieder kein richtiges Tor geschossen, um ehrlich zu sein. Und wieder ein sehr wichtiges Tor mit sehr viel Glück geschossen. Und United ist, wie gesagt, trotzdem die wesentlich bessere Fußballmannschaft, die wesentlich besseren Einzelspieler haben. Gab es jetzt auch ein 2-0 bei Nottingham am Wochenende mit 22 Schüssen und einem XG von 3,5. Also das Spiel hätte auch 3-0, 4-0 ausgehen können. Wenn sie ihre PS auf die Straße bekommen, sind sie die bessere Fußballmannschaft. Aber du siehst das ja, im Hinspiel dachten wir das auch und es sah ja auch danach aus und dann passierten unvorhergesehene Dinge. Und die können im Sanchez-Pizjuan natürlich immer passieren. Deswegen finde ich deinen Unentschieden-Tipp gar nicht so schlecht. weil ich mir sehr, sehr unsicher bin, weil, ja, Sevilla in der Europa League, mehr muss ich ja nicht sagen, ne? Da passieren einfach immer wieder seltsame Dinge und
Ja.
zack, bist du raus als Man United und weiß nicht, warum.
Ja, es ist nicht immer folgerichtig, wenn man sich nicht entscheiden kann, unentschieden zu tippen. Aber in diesem Fall finde ich schon irgendwie. Also es fühlt sich für mich sehr stark so an. Und dann würde ich sagen, auch wenn du mir da als natürlich absoluter Spanien-Experte nicht widersprichst, dann bin ich da vielleicht auch nicht auf der falschesten Spur. Wir wollen diesen Podcast abschließen mit dem letzten Viertelfinale in der Euroleague. Sporting empfängt Juventus. Juventus hat exakt das gemacht, was wir auch in diesem Podcast hervorgesagt haben. Also da nochmal Lob an uns beide. Unspektakulär 1-0 zu Hause gewonnen. Also das haben wir wirklich genauso prognostiziert mal. Das kann man schon erwähnen. Und jetzt natürlich schon die Frage, ob Sporting das auswärts drehen kann. Und für mich ist das hier tatsächlich ja, die größte Unentschieden-Folge meiner Podcast-Karriere wahrscheinlich. Aber für mich ist das hier ein Spiel, was aus meiner Sicht sehr gut am Ende 0-0 ausgehen könnte. Wenn Juventus es zu Hause schafft, zu verteidigen und ein Tor zu erzielen, schaffen sie es auswärts zumindest zu verteidigen. Es reicht ihnen ja auch. Und für mich ist hier wirklich unter 2,5, vielleicht sogar unter 1,5, denn mein Ergebnistipp ist hier 0-0. Und unentschieden und Juventus kommt weiter. Und wir müssen nicht drüber reden, dass sie sich das großartig spielerisch verdient haben. Das ist mein Tipp.
Ja, und ich kann verstehen, wo der Tipp herkommt. Denn mit Blick auf die Auswärtstabelle in der Serie A fällt auf, dass Juventus nur in 15 Spielen 13 Tore geschossen hat und nur 13 Tore kassiert hat. Also da passiert immer wieder ziemlich wenig. Und deswegen macht es natürlich Sinn, wenn sie ihr 1-0 hier da schon haben, dass sie dann das 0-0 über die Zeit retten. Kann ich mir gut vorstellen. Also auf jeden Fall durch sind sie hier noch lange nicht. Noch lange nicht, denn auch das ist auffällig mit Blick auf die Auswärtstabelle. Von 15 Gastspielen hat Juve 6 verloren in der Fremde in Italien. Also da gibt's auch immer mal wieder eine Pleite. Von den letzten 4 Gastspielen hat Juventus nämlich 3 verloren. Und das sind ganz andere Kaliber als Sporting, die darf man nicht vergessen, ja, Arsenal rausgekickt haben. Also in Sassuolo hat Juventus zum Beispiel verloren, bei der Roma, bei Lazio unter anderem. Und dann gab es noch ein paar andere Ausrutscher bei kleineren Mannschaften, die natürlich teilweise ein bisschen länger her sind. Aber ja, wo man sie nicht immer so mit Ruhm bekleckert hat. Von daher in Neapel übrigens ein 1-5 kassiert. Du wirst dich erinnern, das war ja, das beherrschte ja die Schlagzeilen in Italien. Also von daher, da ist Juve noch wirklich noch längst nicht durch. Das kann kribbelig werden für die Italiener und ich will keinesfalls den Fehler machen, Sporting hier abzuschreiben, denn ich hätte ihnen ja schon nicht zugetraut, dass sie Arsenal rausschmeißen und das haben sie auswärts im Emirates geschafft. Warum soll man dann jetzt nicht Juventus am Rande der Niederlage und des Ausscheidens haben?
Ja, also für mich natürlich auch im Bereich des Möglichen, aber wenn es passiert, dann für mich nur mit einem 1-0 und da sind wir tatsächlich bei einem Tipp, der immer recht riskant ist, weil er sich schnell erledigt haben kann, aber ich habe es jetzt schon mal gesagt, es gibt eben auch 3-10er-Quoten auf den Tipp unter 1,5, heißt wir sehen höchstens ein Tor in der regulären Spielzeit. Wenn das für Sporting fällt, dann geht's in die Verlängerung und dann haben sie sicherlich auch Chancen. Wenn das für Juventus fällt, ist das Ding durch oder es fällt einfach gar keins und Juventus freut sich, dass ihr Plan hier mit einem 0-0 vom Feld zu gehen einfach aufgegangen ist. Also für mich unter 1,5. Und das ist wirklich, glaube ich, das erste Mal, dass ich diesen Tipp überhaupt abgebe in der Podcast-Geschichte. Auch nicht so uninteressant.
Auch nicht uninteressant, nee, definitiv nicht. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wer hier weiterkommt. Juventus überzeugt in Europa seit Jahren nicht. Und Sporting hat es einfach auch immer mal wieder im Petto, dass sie für eine Überraschung sorgen. Also wenn du Arsenal rausschmeißt, dann könntest du auch Juventus rausschmeißen. Aber ganz ehrlich, wenn hier United ausscheidet und Juve sich durchmogelt, ist dann Juve unser Favorit in dem Wettbewerb oder setzen wir dann alles auf Sevilla, weil sie diese Europa League so lieben? Wahrscheinlich, ne?
Also vor allen Dingen gucke ich mir, glaube ich, kein Finale zwischen Sevilla und Juventus an. Also was das Attraktivitätslevel angeht. Aber ja, schwer zu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass Sevilla dann gute Karten hätte, ja. Also ja. Wenn sie diese Hürde jetzt schaffen, wenn sie dann am Ende vielleicht Juventus haben und da, ja, natürlich auch einfach mit dem 0-0 und ins Elfmeterschießen und dann weiß jeder,
also,
bei Sevilla.
Also wenn ich mir ausmale, dass die Halbfinals, ich weiß, sind die schon ausgelost? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es die Paarung schon gibt. Aber wenn Roma, Royal Union, Saint-Gillois, Sevilla und Juve im Halbfinale stehen, dann werden das eher unansehnliche Spiele, fürchte ich. Und dann können wir in der nächsten Podcast-Besprechung die Under 2,5-Tipps hier aber reihenweise auspacken.
Ja, also und so dann eigentlich auch schon sagen, guckt schon mal, falls sobald man aufs Finale tippen kann, auch. Also da dann definitiv. Ja auch. Gut, damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Wir sprechen über Spiele, die vielleicht mehr Tore versprechen, schon am Donnerstag. Denn da sprechen wir natürlich über den nächsten Bundesligaspieltag. Da gibt's auch noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Und bis dahin kann ich vielleicht auch drüber sprechen, ohne mich zu sehr aufzuregen. Aber das war's erstmal für den Montag. Viertelfinale Champions League, Viertelfinale Euroleague. Alles für euch besprochen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hören uns am Donnerstag. Ciao und schöne Fußballwoche.